Ich hab gestern.
Ja.
Muss wieder planen, gell?
Dann nehmen wir mal die Lärmung auf.
Ja, weißt du. Na, aber das ist wahr. Ja.
So, Lieben. Andi, du bist ja der Demütigste, den ich kenne. Nach dir. Achso, nach mir meinst du. Wunderbar. Hoffe, ihr habt euch stärken können. Vor allem aber auch etwas Luft schnappen können, durchatmen, sodass auch Sauerstoff wieder ankommt und wir die zweite Einheit heute miteinander haben. Bevor wir weitermachen und ich euch mit euch durch die drei Kapitel durchgehe und ganz eine grobe Gliederung euch gebe und dann wir dann anfangen, wie gewohnterweise in die einzelnen Verse zu gehen und sie zu betrachten, möchte ich ganz kurz zwei, drei Sachen nochmal sagen. Das erste ist, die PDF kriegt ihr und sowohl in Papier könnt ihr sie haben das nächste Mal, aber auch natürlich als digital. Der Grund, warum ich es heute noch nicht ausgedruckt habe, mein Drucker hat gestern viel gesponnen und aus langjähriger Erfahrung weiß ich, ich soll es nicht sofort austeilen. Bezüglich Schreibfehler und Vertippungen, also falsche Zahlenangaben. Das heißt, wenn es einmal durch ist und ich gemerkt habe, okay, das ist soweit, okay, dann drucke ich es gerne aus. Wir werden es aber bereitstellen, auch bei uns auf der Kreuzlichtseite, dass diese PDF zu diesem neuen Puzzleteil, dass ihr sie auch habt. Mittlerweile, wir in diesem Zusammenhang, seht ihr da gerade was da auf dem, ja, sehr gut. Schaut mal, wenn ihr auf die Mediathek-Seite, vielleicht nochmal so, wenn ihr so auf die Kreuzlichtseite kommt, kennt ihr wahrscheinlich, dann auf Mediathek geht, jetzt, dann kommen ja die aktuellen Bibelarbeiten, Predigten, Seminare. Und jetzt ist es so, da tun wir jetzt auch mittlerweile dann einfach die PDFs mit rein. Zum Beispiel habt ihr den Glaubensgrundkurs Auflage 2 als PDF da. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht als Buch unbedingt haben wollt, sondern dann PDF frei, dann könnt ihr einfach euch dann auf Details gehen und dann herunterladen. Und dann habt ihr es. Ja? Stabil, gell?
Halleluja!
Halleluja! Amen. Dank dem Tim. Seine glorreiche Idee, das einfach so einfach zu machen. Als ich dann letztes Mal gesagt habe, warum machen wir es nicht einfach so? Ich sage, ja, stimmt. So, von daher, ich habe mir gedacht, wir machen das auch mit den PowerPoints für die, es einfacher zu finden, ohne dann in den einzelnen Bibelarbeiten reingehen zu müssen, schauen, wo, wie, was. So ist es dabei in der Mediathek, laden wir einfach die Sachen, die ihr auch haben könnt und wollt, auch einfach mit da hoch. Genau das Gleiche auch mit dem Glaubensbekenntnis. Also in dem Fall jetzt dieses Büchlein. Aus diesem Glaubensbekenntnis haben wir den Glaubensgrundkurs gemacht. Und das gibt es jetzt einfach, das ist das daneben da, ja? Das ist das Glaubensbekenntnis. Also das könnt ihr euch einfach dann runterladen. Ich werde einfach dann die alten Dateien, ob jetzt die Kontoumstellung oder die Termine, einfach das da, werden es hochladen und dann ist es einfach da. Könnt ihr euch einfach runterladen. Ich denke, das ist der einfache und der schnelle Weg. Ich tue mich bedanken bei dir. So, genau. Und genau das Gleiche dann auch mit der PDF für die sechste Szene, für dieses sechste Puzzleteil, das wir miteinander jetzt machen. Das werde ich auch dann, oder wird der Timmy dann hochladen und euch zur Verfügung stellen. Genau, dann gehen wir zurück und schau mal, wo wir starten. Genau. Starten. Also was haben wir bis jetzt gemacht? Weg. So. Also, den Abschnitt grob mal gezeigt in diesen drei Kapiteln, das heißt die ersten zwei Kapitel als die Beschreibung und das Gericht der Hure, dann den Einschub mit diesem herrlichen Jubel, und zwar diese Verheißung des Hochzeitslammes, des Hochzeitmahls des Lammes, und dann eben dann die Präzisierung im Gericht, das zweite Kommen Jesu wird uns da beschrieben. Ihr merkt schon, wenn wir da vom zweiten Kommen Jesu reden in Macht und Herrlichkeit, danach gibt es eigentlich nicht mehr, gell? Von daher, wenn es heißt, und ich sah, einem kam, und wir wissen, wer da kam, das heißt, Kapitel 19 enden wir ja schon. Kapitel 20, jetzt gibt es halt zwei Überlegungen, Jesus kommt und was passiert dann, gell? So beginnt dann eben das berühmte tausendjährige Reich, oder ist von etwas anderes die Rede. Von daher werden wir das uns auch dann genug und gründlich anschauen, weil ich denke, das ist mit der umstrittenste Abschnitt in der Offenbarung. Von daher, aber wir müssen diesen Anmarschweg einfach machen. Und das einfach aber die sechste Szene, ganz grobe Einteilung. Jetzt gebe ich euch eine Gliederung. Das heißt, so wie ich das üblicherweise mit dem berühmten Spannungsbogen immer gerne mache. Das heißt, wir schauen uns diese drei Kapitel an, Kapitel 17 bis 19. Ich lese jetzt bewusst alles durch, damit ich dann merke, okay, Tippfehler oder nicht. Das Gericht über die Hure Babel, Gericht der Welt, habe ich jetzt schon beschrieben. Das heißt, wenn wir von diesem Gericht hier reden, dann ist es das Gericht der Welt, von dem Johannes sagt, das vergeht. Ja, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt. Was ist der Wille Gottes? Wer kennt den Willen Gottes? Glaubt an Jesus Christus und liebt einander. So easy. So easy. Aber wir müssen uns nicht viel merken. Nicht viel merken. Glaubt an Jesus Christus, dass er unser Erlöser ist, und liebt, die er liebt. Für die liebt die Erlösten. So, das ist der Wille Gottes für dich und für mich. Und wisst ihr, wie die Bibel sagt? Der bleibt. Der bleibt. Also, schauen wir uns an, wie wird das aufgebaut, wie strukturiert, wie ist dieser Abschnitt hier strukturiert. Zuerst der berühmte Spannungsbogen, ich habe jetzt keine Ahnung, läuft es bei euch da gerade, ja? Da passiert was, okay. Ich mache es nur einmal und dann wird es einfach nur da sein, weil ich weiß, wenn man es macht, dann guckt man, da konkurriert die PowerPoint mit mir gerade, aber im Ganzen, das ist die Szene, das geht um das Gericht. Aufgeteilt kann man also in zwei Abschnitte, 17 bis 18 und Kapitel 19, so in diesen zwei Abschnitten, aber Kapitel 19 kann man eben nochmal unterteilen. Das, was ich gerade versucht habe, euch mit diesem Einschub deutlich zu machen. Von daher haben wir in den ersten beiden Kapiteln etwas, was Johannes sieht. Und das ist ein Muster, das wir ja mittlerweile gut kennen, oder? Johannes sieht etwas, dann wird es ihm erklärt, dann hört er etwas und dann wird das, was er sieht, auch erklärt. Ja? Also immer dieses von Sehen und Hören, und dann werden diese Dinge zusammengebracht. In ähnlicher Weise hier auch, schaut mal mit mir kurz Kapitel 17, Vers 1. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Also, ich will es dir was? Zeigen. Allein das, ich weiß, banal, aber er zeigt etwas. Das heißt, er bekommt gleich ein Bild. Und dieses Bild sieht er. Und schaut mal, Vers 3. Und er führte mich im Geist weg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, okay? Er führt ihn im Geist. Das heißt, was ist das für ein Bild? Ein geistliches Bild. Also er führt ihn nicht buchstäblich in eine Wüste, und das ist buchstäblich eine Frau, die buchstäblich auf einem Tier sitzt, sondern im Geist. Eine geistliche Schau. Aber diese geistliche Schau sieht er, und er beschreibt sie, und dann wundert er sich selbst darüber. Ich erinnere euch nochmal an dieser Stelle. Mir wurde vor einigen Tagen ein Prediger empfohlen aus USA. Eine liebe Schwester schrieb mir, ich glaube aus der Schweiz, wenn ich mich richtig erinnere, und sagt, sie freut sich über die Bibelarbeiten, freut sich, jemanden im deutschsprachigen Raum zu hören, der in dieser Art und Weise auslegt. Und hat mir dann einen Link geschickt von einem Ausleger in den USA und meinte, das ist schön, dass es auch nicht nur englischsprachig gibt, sondern auch deutschsprachig. Und dann habe ich gedacht, ich hör da mal hinein. Und tatsächlich war ich froh darüber, so auch da jemanden zu finden, zu hören, der in gleicher Weise das auslegt. Und nicht nur, dass ich dann beruhigt bin und sage, okay, sondern das ist wirklich, das ist etwas, was geglaubt, was gepredigt und was gelehrt wird. Und als ich dann seine Auslegung hörte, und eben ging es darum zu zeigen, es ist etwas, was geistlich ist, etwas, was gesehen werden muss, es sind Bilder. Und falls ihr euch interessiert, wer es ist, dann könnt ihr gerne auf mich nochmal zukommen, wenn ich... Ich muss das immer mit Übersetzung mir anschauen, weil mein Englisch nicht so gut ist, aber das, was ich verstanden habe, fand ich gut. Ja, fand ich sehr gut. Und ich wollte gerade euch da, bezüglich das was sagen, aber...
Es ging so um Zeichen.
Ja, genau. Es kommt sofort gleich wieder, dann springe ich gleich wieder drauf. Aber hier, den ersten Abschnitt ging es darum, es soll was gesehen werden. Es ist etwas, was gezeigt werden muss. Es sind geistliche Bilder und er führte mich im Geist und zeigte mir. Das findet ihr dann auch in Kapitel 18, schaut mal, Vers 1. Kapitel 18, Vers 1. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht hatte und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Also, hier geht es dann konkret ins Gericht und dann beginnt dann kein neuer Abschnitt, sondern das Gericht wird jetzt erklärt und vertieft. Und das beginnt ebenfalls nach diesem, sieht er etwas. Wiederum, es ist etwas, was Johannes schaut. Wenn ihr aber mit mir zum nächsten Schritt geht, und zwar zu diesem Einschub, wenn es darum geht, um diesen Jubel, dann ist es nichts, was Johannes sieht, sondern was er hört. Schaut mal in... 19, Vers 1. Und nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme, eine große Volksmenge. Und 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme, große Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser. Seht ihr das? So, und jetzt aber gehen wir weiter und kommen zum Kapitel 19 ab Vers 11. Und dann heißt wieder, und ich sah den Himmel geöffnet. Okay? Wenn ich... studiere, wenn ich das lese, achte ich darauf, weil ich mittlerweile gewöhnt bin, diese Hinweise kenne in der Offenbarung, die sind mir schon oft begegnet und das hilft mir zum Beispiel, diesen Abschnitt auch zu gliedern. Allein nur an diesem Hinweis sehen, hören, macht die Offenbarung oder macht der Geist Gottes in der Art und Weise, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Entschuldigung, ist gerade Geistesblitz. Macht sie eine Unterteilung. Durch diese Sprache, sehen, hören, zack, schiebt sie mir diese Bezeichnung oder die Beschreibung des Hochzeits mal, nimmt sie aus diesem Zusammenhang raus und durch nur allein, ohne zu wissen, warum hört er das nur und sieht das nicht, ist nicht das Entscheidende. Entscheidend, es wird hervorgehoben. Das ist, was er hört. Das andere sieht er. Das heißt, es ist nicht das Gleiche. Er sieht das Gericht, aber zwischendurch hört er etwas. Weißt du was? Wer ist da nicht dabei? Das steht drüber. Ja? Und so hebt die Offenbarung uns bestimmte Abschnitte hervor und für uns ist klar, okay, in dem Fall, wie ich es verstehe, auch, das ist ein Einschub. Und der hilft mir dann. Okay? Jetzt zurück zu diesem Doktor, wie heißt er? Ja, der sieht einfach cool aus, muss ich sagen. Ist stabil, schwarz und mit so einem fetten weißen Bart. Ja? Ich glaube, ja. Ich glaube, der ist es. Ja, manche vielleicht kennen ihn schon, ja. Okay. Also, zumindest das, was ich bis jetzt gehört habe, fand ich gut. Ja, fand ich sehr gut. Auf jeden Fall, sehr gut, bis auf eine Sache. Ich habe schon gewartet. Es soll nicht überheblich klingen, wirklich nicht überheblich. Ich bin ein kleiner Wurm im Vergleich zu all diesen Dienern und Lehrern, die mit ihren Doktortiteln allem. Der Punkt ist aber, was ich nicht mag... das, was ich mich immer wieder stört, auch in seiner Argumentation zum Beispiel, er erklärt, ich gehe da voll mit, und dann sagt er, Johannes orientiert sich an Jesaja. Johannes denkt an die Worte von Jeremia. Wir werden zu diesen Stellen kommen, zum Beispiel die, wenn die Hure Babel schon im Alten Testament beschrieben wird. Teilweise gleiche Formulierungen auftauchen. Die Bilder dort verwendet werden, um zum Beispiel, warum beschreibt die Bibel etwas als Prostituierte, warum so ein negatives Bild darüber und so weiter. Und das hat eine Verwurzelung im Alten Testament. Und was ich nicht mag, und unter anderem jetzt der gute Bruder, gute Ausleger, aber die sagen, ja, Johannes denkt dabei an das und dann schreibt er auf. Und das ist das, was ich sage, nein, das macht er nicht. Johannes denkt nicht an Jesaja, er denkt nicht an Jeremia. Wisst ihr, wer daran denkt? Der Geist. Johannes sieht es nur, er schreibt. Und dann am Ende schaut man Kapitel 18, nee, 17, Kapitel 17, Vers 6. Und ich sah die Frau, trunken vom Blut der Heiligen, vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Johannes sieht das Ganze und denkt, hä? Wie kann das sein? Was ist das? Johannes hat nicht was gehört und denkt, wie kann ich das jetzt erklären? Und ach stimmt, das ist doch das, was wir in Sprüche gelesen haben. Das ist doch was in Jesaja, Jeremia 51 oder Jesaja 23. Und dann zack, zack, Bibelstellen, die kennt er. Nein, 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 nein. Johannes wird im Geist genommen und ihm wird ein geistliches Bild vor Augen gemalt. Und er hat nur einen Auftrag. Das, was du gesehen hast und siehst, schreib auf. Nicht schreib auf, was du denkst, dass es ist. Fang zu interpretieren an. Leg aus, was du siehst. Das ist nicht sein Auftrag. Er hat nur einen Auftrag des Schreibens. Er ist ein Schreiber. Und deswegen all das, wenn ich das immer höre, auch in Büchern lese, ja, der Johannes denkt daran oder Johannes verwendet diese Stelle, Johannes legt das. Nein, verstehe ich euch, das ist richtig. Aber das passiert, das, was der Geist da inspiriert hat, damals geschrieben hat, da erklärt hat, das erklärt er jetzt hier Johannes und zeigt ihn in einer neuen Dimension. Und Johannes sieht das, was der Geist schon lange aber in den Schatten und Bildern verkündigt hat. Und wir können diese Dinge zusammenbringen. Natürlich, wir sollen auch sie zusammenbringen und sie helfen auch uns zum besseren Verständnis. Aber Johannes hat nicht angefangen, Jesaja auszulegen. Und das lese ich ganz oft in Kommentaren. Und das mag ich nicht, aus einem Grund, weil dadurch für mich auch das Inspirationsverständnis dieses Buches in Frage gestellt wird. Und auch der Charakter dieses Buches. Und da sind die Propheten übrigens nicht immer die Verständigen, sondern dann sagt er, was ist das? Und dann sagt er, ja, erklär mir das. Oder da sagen, wie oft sagt der Engel den Propheten, verstehst du das? Und was sagt er dann? Nö. Nein. Und nun nebenbei ist doch Trost, oder? Ist doch ein Megatrost. Der Engel offenbart etwas, zeigt einem. Und er sieht es. Und er versteht immer noch nichts. Wie viel weniger wir dann. Und dann lesen wir einmal und sagen, ja klar, das ist es. Und nichts anderes. Hallo, wenn Daniel selbst sagt, erklär es mir. Und dann lesen wir die Erklärung und denken, oh. Kapitel 17, Vers 7. Lies mal mit mir. Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Junge, ja, warum? Ist doch klar, oder? Ist doch klar. Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen, ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die sieben Köpfe und die 10 Hörner hat. Dieses Tier ist, das du gesehen hast, war und ist und so weiter. Ich will dir die Frau zeigen, richtig? Und von was redet ihr jetzt auf einmal? Vom Tier. Hä? Das ist, was ich meine. Ja, verstehst du es? Ne, verstehe ich nicht. Erklär es mir. Ja, erklär mir die Frau. Ja, wer ist diese Frau? Und dann beginnt er über das Tier zu reden. Tier, Könige, Köpfe. Ist gefühlt schwerer geworden als klarer geworden. So, das sind geistliche Dinge. Die müssen wir geistlich deuten, die werden geistlich verstanden und der gleiche Geist, der es inspiriert hat, legt auch diese Dinge aus. Von daher, das ist etwas, was ich sagen wollte. Nochmal, ich möchte nicht den Dienst oder auch die Predigt und die Lehre irgendwie da schlecht machen. Ich will nur einfach nur euch aufmerksam machen, auch auf das, auch zu achten, was gesagt wird. Und auch bei denen, die wir gut finden und wo wir sagen, doch, das entsprechend unserer Erkenntnis und unserem Licht. Es ist die Wahrheit. Auch da präzise sein. Immer präzise sein, ja. Nicht kritisch, also nicht in dem Sinne von nörgeln und nicht im Sinne von immer kritisieren. Ich hoffe, ihr spürt, dass das nicht mein Anliegen ist. Aber mein Anliegen ist, dass wir im Auslegen und Verständigen präzise sind, genau sind und Dinge so benennen, wie sie uns auch überliefert sind. Also, jetzt, das ist ganz grob der Überblick, ganz grob die Strukturierung oder die Struktur dieses Abschnitts. Wir haben im Wesentlichen zwei Teile, Kapitel 17 bis 18 und dann Kapitel 19, aber haben im Kapitel 19 eben diesen Einschub mit dem Jubel und das Hochzeitslamm des Lammes. Habe ich es bewusst so reingeschrieben? Nicht nur Hochzeitsmahl des Lammes, sondern auch Jubel. Und ist euch schon was aufgefallen? Ey, Fehler meine ich, oder? Ihr wahrscheinlich ihr guckt da gar nicht mehr hin, gell? Ihr seid schon immun dagegen. Ja, natürlich, dem einen oder anderen wird vielleicht. Also wenn euch was einfällt, sagt es mir und ich werde es dann dementsprechend korrigieren. Okay, sonst, das oben rechts, falls ihr es nicht erkennen könnt, da ist eben dieses scharlachrote Tier und dann diese Horibabel als Frau, die da drauf sitzt. Ich mag Piktogramme, das heißt für mich, ich sehe das alles klar, ich weiß Bescheid, deswegen füge ich das immer ein bisschen dazu. So, das ist ganz grob, auch nicht sonderlich kompliziert vom Aufbau. Und jetzt, denke ich, sind wir in der Lage, jetzt haben wir noch knapp eine Stunde Zeit, in diesen Text, in diese Verse hineinzugehen. Was machen wir als erstes? Lesen. Jetzt haben wir schon mehrmals hier und da gelesen, aber jetzt machen wir es noch einmal, damit wir es immer und immer wieder tun. Ah nee, ich brauche es gleich nochmal. Wir lesen. Mein Vorschlag ist das, wir lesen nicht alle drei auf einmal, sondern wir lesen erstmal die ersten beiden, in die 18. Das ist das erste das erste Stück, was Johannes sieht, weil das arbeiten wir durch. Zu dem anderen kommen wir heute gar nicht, deswegen, es reicht uns, die ersten beiden Kapitel einfach mal zu lesen, aber wir wollen wahrnehmen. Deswegen meine Hausaufgabe, liest es zu Hause nach. Wenn es geht, mehrmals werden die Dinge euch bestimmt auffallen. Wenn wir das gleich lesen, dann machen wir es wie gewohnt, ihr liest es fragend, okay? Mich würde sehr interessieren, welche Fragen ihr habt zu diesem Abschnitt oder ob vielleicht schon in der Einleitung es klar ist und ihr habt keine Fragen mehr, dann ist auch nicht schlecht. Aber so, wir sammeln nach einfach Dinge, die euch aufgefallen sind, Fragen, die da sind. Genau, also Kapitel 17 fange ich an. Ich hoffe, ich komme einigermaßen gut durch. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und er redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästerungen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Die fünf ersten sind gefallen. Der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist selbst sowohl ein Achter als auch von den sieben. Und es geht ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind die 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier eine Stunde Macht wie Könige empfangen. Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Diese werden mit ihm, mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken, und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihre Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Und die Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt es ihr doppelt nach ihrem Werken. Mischt ihr den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht hat und üppig geworden ist, so viel Qual und Trauer gibt ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin, und Witwe bin ich nicht, und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen: Tod und Trauer und Hunger. Und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr, Gott, der sie gerichtet hat. Und sie werden um sie weinen und wehklagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben haben und üppig gewesen sind, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Und sie werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen und sagen: Weh, weh, die große Stadt Babylon, die starke Stadt. Denn in einer Stunde ist das Gericht gekommen, und die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelstein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlachstoff und alles Thyaholz und jedes Gerät vom Elfenbein und jedes Gerät von kostbarem Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Haarbalsam und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Rinder und Schafe und von Pferden und von Wagen, von den Leibeigenen und Menschenseelen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind von dir gewichen, und alle Pracht und Glanz sind dir verloren, und man wird sie nie mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen, weinen und trauern und werden sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die begleitet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlachstoff und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Denn in einer Stunde ist der große Reichtum verwüstet worden, und jeder Steuermann und jeder Küstenfahrer und Schiffsleute und alle, die auf dem Meere beschäftigt sind, standen weit ab und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen, und sprachen: Wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen: Weh, weh, die große Stadt, in der alle die Schiffe und die Schiffe auf dem Meer hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Aposteln, Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf's ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen, nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter und wird nie mehr in ihr gehört werden, nie mehr ein Künstler irgendeiner Kunst in ihr gefunden und das Geräusch des Mühlensteins nie mehr in ihr gehört werden. Und das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen und die Stimme von Bräutigam und Braut nie mehr von dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allem dem, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Das sind die ersten zwei Kapitel. Das ist nicht nur die Beschreibung der Hure Babylon, dieser Frau, sondern das ist auch die Beschreibung des Gerichts über sie, warum sie gerichtet wird und wie sie gerichtet wird. So, bin gespannt, wie ging es euch, abgesehen von meinem Lesen? So, wie, was ist euch aufgefallen? Welche Fragen sind da?
Viele
Fragen, das ist gut. Ein paar würde ich gerne hören.
Anfangen bei 17, relativ am Anfang, warum sagt er, komm her? Warum sagt er nicht einfach, ich will dir nur das Gericht?
Ja, genau. Warum dieser Ruf an Johannes von dem Engel, komm her? So, genau. Sehr gut.
Dieses das Tier, das es war und nicht ist und da sein wird.
Das ja. Halt spannend, gell? Also diese... Diese Beschreibung von diesem einem Tier, das übrigens auf dem sie ja reitet, gell? Und dieses Tier war, und dann heißt, wie weiter? Ist nicht, und dann wird es sein, genau. Wenn, ich gebe nicht gleich die Antwort, das ist aber eine gute Frage. An was denkt ihr automatisch? Also was nicht automatisch, sondern was sind eure Gedanken dazu? Was, wenn man versucht, das zu erklären.
Also wenn man es wortwörtlich...
Ja, genau.
Meinen, gestorben und wieder
aufgestorben. Ja, genau. Da war jemand da, dann ist er nicht mehr und dann kommt er. Das heißt, sei es, ob das jetzt ein König ist zum Beispiel oder eine Person, weil viele ja diesen Antichristen ja in dem Tier sehen, das heißt, er wird da sein, er war, der ist gestorben, dann steht er wieder auf und alle sagen, oh, 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 und beten deswegen an, weil er so dieses Wunder erlebt hat, die Todeswunde, ja... Der ermordete Politiker, wie auch immer, ja. Am Ohr gestreift vielleicht, keine Ahnung. Ich habe nur gewartet. Ja, ich war so gespannt. Wann kriege ich die ersten Mails? Oder wenn man von einem Reich spricht, oder? Das ist, sage ich mal, eher die klassische Variante, weil man sich früh schon darauf sich spezialisiert hat, dass dieses Tier ja auch ein Reich hat. Und auf dem Thron sitzt, dass dieser Thron übrigens dann gerade, glaube ich, wo ist er? In Berlin, gell? Ja, genau. Und ein Reich, zum Beispiel ein römisches Reich, das war, da nicht mehr ist. Und dann in der Form natürlich der Europäischen Union, als das wieder auferstandene römische Reich jetzt steht, ja? Ganz genau, so. Die 12 Stadten, beziehungsweise da ist ja der eine fällt dann ab und dann so. Also da gibt es ja viel, viel, viel Potenzial für Spekulationen und für manche aber so, das ist das so, gell? Also ihr merkt, dass dieses war, ist nicht und wird sein, das und das ist, was ich vorhin meinte. Ist das hier ein Code? Ist das, jetzt lesen wir so, dass wir dann, okay, das ist das und das so, in dieser Weise, aber das ist genau das, was gemacht wird. Da wird die Zeitgeschichte damit gedeutet und als Code genommen und So eine Entschlüsselung, wenn ich das Code sage, versteht ihr? Gell? Als Entschlüsselung für bestimmte Ereignisse, Personen, Menschen und Reiche. Ich verstehe es natürlich, also nicht natürlich, ich verstehe es nicht so, weil ich sehe darin eine geistliche Schau. Und da hoffe ich mit euch, das zu erarbeiten, was bedeutet eben das. Aber die Frage ist berechtigt und die ist wichtig. Okay, gucken wir uns an. Weiter.
Ja, das ist ein 8, 1 von 7 sein kann, was du ja vorhin schon gesagt hast.
Ja, genau. Wie kann das sein, dass Tier, das Vers 11, oder?
Ja.
Das war und ist, nicht ist, ist selbst sowohl ein 8er als auch einer von den 7. Und es geht ins Verderben. Das verstehen wir, gell? Ja. Geht ins Verderben. Aber wie kann es einer von den ein 8er, das heißt ein Nachfolger, trotzdem Teil davon sein? So, das ist die nächste Frage. Sehr gut. Spannend, dass ihr euch genau auf diese Verse einschießt. Da sind die.
Warum sagt er zum Beispiel, dass die Plagen an einem Tag kommen, im Kapitel 18, 8, und später sagt er dann auf 11, denn in einer Stunde?
Genau, also dieses, immer wieder dieses an einem Tag, an einem Tag, an einem Tag, gell? In einer Stunde, der Unterschied dazu, okay, nehmen wir wahr. Okay, Vers 15 in Kapitel 17, ja? Gucken wir nochmal. Und er spricht, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzen, Völker und so weiter. Und dann kommen Völker, Sprachen, Nationen, gell? Und dann heißt es, die Hure rasten, sie bringen sie um und so weiter. Okay, das ist, merkt euch, dass das sind, da, bitte? Ja, das sind Schlüsselbegriffe. Schlüsselwörter für das Verständnis dieses Abschnitts. Frau, Hure, Wasser. Das ist wichtig, dass wir diese Dinge richtig deuten, diese Bilder richtig deuten. Gehfleißigen, von hinten noch. Also nicht von hinten vom Text, sondern von hinten von den Studenten. Ich kann nicht denken, dass ich da hinten nichts sehe. Ja. Genau. Es ist so wie, wer wird also aufgerufen zur Vergeltung? Ja? Die Gläubigen werden aufgerufen, ihr zu vergelten. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Und das bedeutet natürlich doppelt einzuschenken, gell?
Doppelt.
Ja. Okay, sehr gut.
Wenn man ja das so liest, dann versucht man ja das, wie man schon gesagt hat, den Code zu entziffern. Und man denkt, das ist alles irgendwie so Weltgeschichte und geht von uns aus oder vom Mensch aus oder vom Teufel aus, von wem auch immer.
Yeah.
Aber ich denke, was man da oft aus dem Blick verliert, dass 1717, das heißt, den Gott hat, die hat ihm in den Herz gegeben. Letztendlich Gott hat dieses Zeitgeschehen von meinem Verständnis her bis heute in seiner Hand und er lenkt die Weltenheitsgeschichte.
Absolut richtig. Ja, Gott hat es in der Hand, er lenkt. Bin voll mit dir, nur sammeln wir es gerade Fragen, wir geben nicht Antworten drauf, okay? Also, ja, sehr gut. Ja, aber ich danke dir, absolut richtig. Um jetzt dann aber da zu bleiben, was gibt Gott wem ins Herz? Ja, schaut mal, hier ist eine Frau, die reitet ein Tier. Dieses Tier aber bringt die Frau um. Und dann aber heult dieses Tier. Weh, weh, warum ist sie tot, warum ist sie tot?
Ja, das
verstehe ich. Gell? Dankeschön. Ja, das ist doch interessant, oder? Da gibt es eine gewisse Symbiose. Eine Zusammenführung, eine Betrachtung von zwei Dingen, nämlich der Frau, dieser Hure und diesem Tier, auf dem sie reitet. Was bedeutet das? Was bedeutet, dass diese Frau auf diesem Tier reitet? Fangen wir vorne an. In was für einer Beziehung stehen sie? Dann wird diese Beziehung erklärt und dann wird das Tier erklärt. Obwohl wir was von der Frau lernen wollen, wird aber das Tier erklärt. Das heißt, das Tier ist zugleich auch die Frau. Weil die sind so eng, dass wenn Johannes sagt, hey, was ist das mit der Frau? Also Verwunderung, erklärt der Engel nicht die Frau erstmal, sondern das Tier. Das heißt, da ist so eine enge Verbindung miteinander, dass um die Frau zu verstehen, man das Tier nochmal verstehen muss. das Tier anschauen muss. So eng. Und zugleich aber heißt es aber, dass das Tier die Frau umbringt. Aber wir verstehen jetzt, warum es umbringt. Weil Gott es macht. Er gibt es in Herz, macht es. Nicht die sagen, hey, die ist ja voll blöd. Es gibt so ein, erstens ist jetzt schon, vielleicht vergesse ich sonst im Laufe der Auslegung. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal gehört. Oder nicht? Ich weiß nicht. Ich sage es einfach mal. Es gibt so eine Geschichte. So ein, ist nicht echt. Ja. Da ist so ein Frosch, der will so einen See überqueren. Und ein Skorpion, glaube ich, bittet ihn, kannst du mich rüberbringen? So, ich, ohne jetzt die einzelnen Details und so zu kennen, warum das notwendig war. Das, auf jeden Fall sagt der Frosch, nee, nee, das mache ich nicht. Warum? Weil wenn wir dann unterwegs sind, stichst du mich. Und dann sterbe ich. Ich werde dich nicht rübertragen. Und dann sagt der Skorpion, denk doch mal drüber nach. Wenn ich dich steche und du stirbst, dann saufe ich doch mit ab. Also, brauchst keine Angst haben. Bring mich nur rüber, ich bezahle dich, das wird schon gut werden. Ich bring dich nicht um, weil ich, sonst sterbe ich ja selber. Also Frosch denkt, logisch. Macht Sinn, also komm. Dann plopp, 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 fangen sie an zu schwimmen. Auf einmal spürt der Frosch so einen Stich. Was war das? Das Skorpion, was hast du mich gerade gestochen? Der so, ja, hab ich gemacht. Da sagt der Frosch, warum hast du es doch gemacht? Wir saufen doch gleich beide ab. Du weißt doch selber. Sagt er, ich kann nicht anders. Das ist meine Natur. Das bin ich. Von Vernunft? Ja klar, ist blöd zu stechen. Von meiner Natur. Das bin ich. So. Der Mensch, das System, die Welt, die Könige, die Herrscher, die sind nicht dumm, gell? Die wissen, was schadet, nicht schadet. Und sie wissen, hey, wir brauchen einander, wir brauchen diese Dinge. Und sie begeben sich in Abhängigkeiten, aber letztendlich sterben sie dadurch. Diese Abhängigkeiten werden sie töten. Und warum? Obwohl sie besseren Wissen sind. Krieg ist nicht gut. Ist nicht gut. Machen sie es trotzdem. Warum? Die Natur, sie können nichts anderes. Sie können nicht anders. Wollen sie, will die Welt Krieg haben? Natürlich nicht. Wie oft haben wir schon hier darüber geredet? Es treibt sie etwas an. Die werden von etwas beherrscht, von etwas geritten. Und ob sie wollen oder nicht, der Stich kommt. Denn sie laufen alle ins Verderben. Alle, die waren, ich löse ein bisschen schon mal auf. Alle, die waren und vielleicht noch nicht da sind, aber noch kommen werden. Nicht sehr spektakulär, gell? Tod und Auferstehen und so. Das heißt alle. Alle Könige, alle Weltreiche, die waren, die jetzt vielleicht noch nicht sind, zum Beispiel zur Zeit Johannes, war EU noch nicht, war USA noch nicht, war China in dieser Weise, spielt keine Rolle. Alle Könige der Erde, hier geht es um alle Könige der Erde, alle Königreiche, sie werden von einer Frau geritten. Und letztendlich wird diese Beziehung aber, die ist toxisch, diese Beziehung wird sie töten. Und zwar gegenseitig. Sie werden alle umkommen, ob sie wollen oder nicht. Wenn man das begreifen, dann werden wir anders über die Welt denken, werden die Ereignisse auch anders einordnen. Aber letztendlich, wenn wir das, was du sagst, begreifen, wer steht dahinter? Wer verwandelt ihr Herz? Wer bringt sie dazu, dass sie sich gegenseitig umbringen? Das ist der Herr. Wisst ihr warum? Das ist das Gericht der Hure Babel. Das ist das Gericht. Gott richtet sie. Wie? Er lässt sie aufeinander los. Und was sagen wir? Oh, wie kann Gott das zulassen? Wo ist Gott? Liebe Geschwister, ganz ehrlich, ich blase wieder in die gleiche Posaune. Ich werde müde. Ich denke schon jetzt mal, ich denke, hey Willi, wiederhol dich doch und so. Aber ganz ehrlich, dann heulen wir, weil, oder nicht heulen wir, dann haben wir Angst um unseren Wohlstand, um unsere Kleider, um unsere Perlen, um unsere, ich lese euch ein bisschen vor, Gold, Silber, Edelstein, Perlen, Leinwand, Purpur, jedes Gerät, Elfenbein, jedes Gerät, kostbares Holz, Eisen, Erz, Marmor, Zimt, Pfeffer, Salbeiöl, Weihrauch, Wein, Öl, Feinmehl, Weizen, Rinder, Schafe, Pferde, Autos. Seht ihr, was das ist? Wir können jetzt eine Liste von Edeka, von Lidl, von Einkaufsliste uns hier hinlegen. Von den Top-Marken, von Gucci und was weiß ich nicht. Und sie weinen, wir können kein Apple mehr kaufen. Kein McDonald's mehr essen. Ja? Oh, alle verlassen das Land. Das Tier bringt, so weit sind wir nicht fern, machen wir uns die Augen auf. Das ist das, was hier das steht. Das ist kein Code für einen Antichrist, der dann irgendwo, und der wird sterben, erschossen, auferstehen. Das ist ein Prinzip. Und übrigens, das wiederholt sich permanent. Nichts Neues. Nichts Neues. Geschah immer. Also ein Geschichtsinteressierter, jeder, der ein bisschen die Geschichte kennt und ein paar Dokus anschaut, im besten Fall Bücher liest, der wird merken, dass die Geschichte sich immer und immer wiederholt. Interessanterweise, manchmal geht es mir so, ich lese Geschichte und lese die Geschichte, wie zum Beispiel Königreiche, andere unterwarfen und erobert werden. Ich lese über, angefangen jetzt Assyrien, Babel, man liest über Griechenland, Rom. Ja. Interessanterweise sitze ich nicht da und denke, Junge, so eine Ungerechtigkeit. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe nicht die Bilder, die eigentlich aber genauso da sind wie heute zum Beispiel, wenn sich ein Land ein anderes einnimmt. Mit all den Konsequenzen. Ich lese nur, da hat ein König ein anderes Königreich eingenommen und seine Weltherrschaft ist jetzt wahr. Die Griechen sind jetzt präsent gewesen. Aber die Mechanismen, die Prinzipien, die Auswirkungen, Leid, es war alles das Gleiche. Mehr brutal, weniger brutal, spielt keine Rolle. Als Assyrer die Feinde besiegt hat, die haben alle ihre Schädel enthäutet und dann haben die auf ihre Mauern gesetzt. Stellt euch mal das Bild mal heute vor. Ist auch nicht schön. Ist brutal. Das heißt, du weißt, wenn du hier in die Stadt reinkommst, mit wem du zu tun hast. Abschreckung. Was ich euch sagen will, das heißt, die Prinzipien sind immer die gleichen. Die kriegen vielleicht nur ein anderes zeitliches Gesicht. Aber es geht immer ums Gleiche. Und es geht um eine Beziehung, die toxisch ist, die eine Symbiose darstellt, die sich verbindet, letztendlich aber selbstzerstörerisch ist. Und sie werden sich nicht los und bringen sich aber um. Das ist Welt. Und die Weltbeherrscher und die Mächte und die Menschen dieser Welt. So funktioniert das. Und warum funktioniert das? Das ist doch bescheuert, oder? Das ist doch so bescheuert, wenn man weiß, hey, der wird mich stechen und ich werde sie stechen. Warum macht man's? Warum? Überleg, was können Sie denn? Warum? Was hat den Frosch dazu bewogen? Nehmen wir mal an, bleiben wir mal bei dieser Metapher. Was hat den Frosch dazu bewogen, trotz dieses Risiko einzugehen, um ihn mitzunehmen, den Skorpion? Habe ich Skorpion eigentlich vorhin gesagt?
Ja.
Ah, gut. Genau. Wie konnte er so getäuscht werden? Denn er wusste eigentlich, die könnten mich ja töten.
Auch irgendwie das gute Menschen. Oder im Skorpion.
Nee, Skorpion, danke. Ja. Das gute Menschen. Nee, Skorpion. Ja.
Da, vielleicht hat er
auch was sich versprochen.
Das nennt man Verführung. Ich weiß, das ist gefährlich, aber wenn von der Nase so etwas dahin sagt, aber ich könnte davon das kriegen. Nur genug Gold, nur genug Reichtum, nur genug Einfluss, nur genug, all diese Dinge, Leinwände, all diese Hab und Gut, wir können diese Frau beschreiben. Lesen wir mal nochmal, wie wird sie beschrieben? Vers 3, Kapitel 17. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste und ich sah eine Frau mit einem scharlachroten Tier auf dem Sitzen, voller Lästerung und so weiter, ja? Und jetzt Vers 4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen und. Okay? Wie sieht sie aus? Reich, wohlhabend, attraktiv. Wie sieht sie aus? Verführerisch. Versteht ihr, warum jetzt auf einmal diese Frau als eine Hure bezeichnet wird? Was macht, warum gehen Männer zu einer Prostituierten? Na gut, jetzt die Gründe sind viele. Entschuldigung, ich muss anders ansetzen. Das machen wir im Seminar. Im Wissen, dass es falsch ist. Im Wissen, welche Konsequenzen es hat. Ich sage jedem Mann, der nur den Gedanken daran hat, spiel in deinem Kopf mal durch, was alles danach passiert. Geh einfach mal komplett die Geschichte. Und zwar nach der Befriedigung. Stell dir vor, es kommt raus. Wie ist die Reaktion deiner Frau? Wie wirst du vor deinen Kindern dastehen? Vor deinen Mitmenschen? Vor der Gemeinde? Wie ist das Zeugnis nach außen? Spiel's einmal durch. Und dann überlegst du, ob du es nochmal tun wirst. Und wenn du nur etwas davon fühlst, von der Tragweite, nur etwas davon fühlst, dann wird es vielleicht das dir helfen, dich davon abzuhalten. Wenn du das Leid deiner Frau in den Augen sehen wirst, oder wie auch immer. Ihr versteht, was ich meine. Manchmal vielleicht mal nicht naiv, sondern mal durchspielen. Welche Konsequenzen das alles hat, was man tut. Warum machen es Menschen trotzdem? Die Verführung ist zu groß. Die Verführung ist zu groß. Kennt ihr das? Ihr wisst eigentlich, was ihr nicht tun sollt und ihr tut es trotzdem. Warum? Weil ihr merkt, die Begierde ist zu groß. Ich weiß, das ist nicht gut, aber das sieht so gut aus. Ich weiß, es ist falsch, aber es zieht mich an. Ihr versteht das Prinzip? Warum wird die Welt und nicht die katholische Kirche als eine Hure bezeichnet? Weil sie es schafft, sich so attraktiv zu geben, so sich verkleidet, dass du denkst, das muss ich haben, sonst bin ich nicht glücklich. Und sie verkauft dir das alles. Sie verkauft in dem Sinne, dass du denkst, das ist, was ich mag. Das finde ich attraktiv. Oh, das ist, was ich begehre. Warum aber beschreibt die Bibel die Welt in dieser Weise? Versteht ihr? Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, Hochmut des Lebens. Darum gebraucht auch Johannes diese Begrifflichkeiten. Warum aber dann als eine Hure, Prostituierte, warum nicht Frau einfach, die einen verführt? Sie geht auf mich zu, ganz genau. Sie verkauft sich. Das heißt, das kostet. Das kriege ich nicht umsonst. Das ist keine Liebesbeziehung, in der du die Begierden befriedigst. Das hat alles seinen Platz in der Ehe. Es kostet. Du musst, glaubst du, du kannst einfach das einfach so haben? Du wirst dafür bezahlen. In dem Fall mit was? Deinem Leben. Lieb nicht die Welt, denn das vergeht und alles, was daran hängt, liebt Gott. So, das ist das Erste. Das heißt, hier ist eine verführerische Macht, das ist das Bild. Wir reden von einem Bild. Eine verführerische Wirkung, Macht, die mir etwas verkauft und sagt, das brauchst du, das ist Welt. Warum machen die Könige der Erde, das heißt die Macher der Erde, die Entscheider, die Politiker, wie heißen Disputen, wer auch immer, spielt keine Rolle. Warum tun sie das, was sie tun? Weil die Welt ihnen verkauft und sagt, du brauchst das. Was, dein Land? Denkst du, das ist zu groß? Nein, das ist viel zu klein. Du wirst keine Autorität, keine Anerkennung, keine Stellung haben, keine Macht, kein Erbe, kein Eintrag ins Geschichtsbuch, wenn du nicht. Dabei hat man schon ein großes Land, gell? Das ist noch nicht groß genug. Man kommt nicht mehr mit den Menschen klar, die man hat. Man kann nicht mehr die versorgen, oder? Aber man will mehr und mehr und mehr. Wisst ihr, was das ist? Welt. Das ist das Prinzip. Und woher kommt das? Weil drüben alles grüner ist. Begierden der Augen. Ich sehe, was er nicht hat, das will ich haben. Mein Fleisch, sucht Befriedigung. Das sind Bilder. Ihr kennt Befriedigung? Den Verlangen nach Befriedigung, in welcher Form auch immer? Warum funktioniert dieses System? Warum gehen, ich rede in einem Bild, Männer immer wieder zu Prostituierten, obwohl sie dafür zahlen? Warum gehen sie nicht einmal und ist fertig? Warum? Das befriedigt eben nicht. Diese Befriedigung ist nur kurz. In dem Moment, wo es vorbei ist, kommt die nächste. Und das heißt, steigert, und das braucht Steigerung. Irgendwann reicht es nicht mehr. Da muss es extremer und so weiter. Mehr, größer. Und wenn ihr immer noch im Rahmen der Sexualität bleibt, dann habt ihr es noch nicht verstanden. Spielt keine Rolle. Es geht um ein Prinzip. Es geht nicht nur. Aber wir verstehen anhand der Sexualität sehr wohl, weil wir das greifen können. Das ist ein gutes Bild in der Bibel, das von Anfang an uns gegeben wird, um zu zeigen, warum redet die Bibel so negativ und redet von Unzucht, wenn es außerhalb der ehelichen Beziehung stattfindet? Warum redet die Bibel so negativ von Prostitution? Wobei warum? Weil dahinter steckt ein Prinzip, ein geistliches Prinzip. Was hat Jesus gesagt? Kommt her zu mir. Und dann sagt er, wenn ihr von mir esst und von mir trinkt, was passiert dann? Ihr werdet nicht mehr dürsten, ihr werdet nicht mehr hungern. Ihr werdet von mir bekommen. Das heißt, das, was ich euch gebe, ist eine Befriedigung, eine ewige, die wirklich zufrieden macht, die wirklich uns zur Ruhe bringt, die wirklich das stillt es. Das heißt, Jesus ist der Einzige, der das, was die Sehnsucht zu stillen vermag. Wir kennen diese. Der Punkt ist aber, das Gegenteil ist die Welt. Und sie bietet etwas an. Der Teufel, der Instrumentalist, nein, er installiert ein System als Konkurrenz zu Gott. Nur sein System aber vermag nicht eine tiefgreifende, eine andauernde, eine wirkliche Befriedigung zu schaffen. Und das spielt keine Rolle, auf welcher Ebene. Das spielt keine Rolle, auf welcher Ebene. Aber die Ebene, damit wir das Prinzip verstehen wir, wird uns die Bibel, gebraucht uns die Bibel einer Frau, einer Hure, die sich verkauft, die muss Geschäft machen damit. Glaubst du, die denkt, ich will ihm was Gutes tun, der arme Kerle. Der sieht mir so bedürftig aus. Na gut, nein, die hat nur eins im Sinn, abzocken, Geld, verdienen. Aber dann wird sie kommen und sagen, du bist der Schönste. Nur mit dir will ich. Versteht ihr? Das ist alles eine Lüge. Im Prinzip weiß man das, aber man glaubt es trotzdem, gell? Im Prinzip weiß man das, aber man will es trotzdem. Man will belogen werden. Man will benutzt werden. Kennt ihr das? Der Kunde ist König. Wow. Du kommst rein, ja, herzlich willkommen, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich weiß, was Sie wollen. Ja? Glaubst du, die haben ein Anliegen an mir als Person? Finden Gefallen an mir, wie ich aussehe? Was mich ausmacht, ist ihnen völlig egal. Sie wollen nur, dass ich mein Geld da lasse. Aber die werden dich behandeln, als ob du der Schönste, der Beste, der Liebste bist. Dann wirst du gehen und dann werden sie sagen, so ein Trottel, hey. Gut, dass er raus ist. Das ist Welt. Wundern wir uns? Ich saß in meiner Ausbildung, ab und zu neben meinem Chef und meinen anderen Disponenten, ich habe Bürokaufmann in einer Spedition gelernt, 24 Stunden gefüllt in das Telefon. Ja, Herr so und so, schönes Anruf, natürlich können wir was tun, natürlich liefern wir. So ein Trottel, so ein Depp, ey. Ja, ich bin's wieder. Natürlich haben wir einen Termin für Sie gefunden. Tag ein, Tag aus, das darf nicht wahr sein. Das ist.
Wie kriegt man dann die Kurve auf diese geistlichen Dinge? Weil wir haben ja in der Verführung auch die sogenannten, die Evangelium verkünden, aber schräg und schief. Und wie passt dann das da alles rein?
Nochmal.
Okay. Einfacher formuliert, diese Hure hat ja,
ja,
auch diese Religiosität.
Ja. Und, ganz genau so. Ganz genau so. Es ist, letztendlich, sie gibt vor, und schaut mal, wir haben ja im ersten Johannesbrief heißt es, lebt nicht, was in der Welt ist. Dann lesen wir aber im Kapitel 4, haben wir mittlerweile schon gelesen, dass die falschen Propheten in die Welt gegangen sind. Und wenn die Bibel lebt nicht die Welt, dann das heißt, ist dieser falsche Prophet ein Teil dieser Welt. Was glaubt ihr, wenn all diese falschen Lehrer und Propheten ihre Gemeinden gründen, ihre Hilfswerke gründen, all das, glauben sie, sie tun das wegen den Menschen? Ihre Lehren proklamieren und sie dafür gewinnen, wegen den Menschen? Ihnen geht es A, damit sie gelten. Hochmut des Lebens. Sie sind die Gurus, alle hören sie. Sie haben die Mega-Church. Die Leute spenden und sie haben die Jets. Versteht ihr? Die kommen daher in einem Gewand, wo sie sagen, wir wollen helfen für euch sein, aber ich helfe dir nur und werde dich heilen, wenn nur das Beispiel, du mir dein Geld gibst. Es ist die gleiche Masche. Es ist die heutige evangelikale Welt. Und ich jetzt erstmal von der. Funktioniert nach Prinzipien dieser Welt. Deswegen heißt es, wir dürfen nicht die Welt in die Gemeinde hineinlassen. Das heißt, nicht die Prinzipien übernehmen, weil so funktioniert es. Werbung, oder? Wie viele denken, wenn wir nur gute Werbung vom Christentum machen, ist doch egal, Hauptsache Menschen kommen. Das ist das Prinzip der Welt. Und dann, wisst ihr, was dann passiert? Jetzt haben wir Evangelisation, jetzt haben sich 20 bekehrt und dann machen wir, 20 haben wir gewonnen. Es geht nicht um die Menschen, sondern es geht, dass wir in unserer Gemeinde sich 20 bekehrt haben, 200, 2000. Und dann ging es so weit, dass bestimmte Gemeinden, bestimmte Richtungen, die haben diese Zahlen gefälscht ohne Ende. Die haben dann gesagt, ich war nach Afrika gegangen und da haben sich 20.000 auf einmal bekehrt. Und später waren es vielleicht 2. Und dann hat man sie überführt und sagt, warum? Ja, da wird Gott die Ehre geben, wenn wir große Zahlen sagen. Dann werden die Leute motiviert, Geld zu geben. Das ist aber nicht die Wahrheit. Aber letztendlich geht es darum, damit sie denken, oh, wenn der XY dahin geht, dann kommen Menschen zum Glauben. Personenkult, Hype. Das sind die gleichen Wirkungen, die gleichen Mechanismen, die da ablaufen. Paulus sagt im Galaterbrief, sie wollen nur eure Vorhaut, so klang und so krass es auch klingt, um sich selbst zu rühmen. Das Bild ist folgendes, wie die Indianer mit den Scalps nach Hause gekommen sind und gesagt haben, hier, das ist das Bild. Kommen sie nach Jerusalem mit einer Kette voller Vorhäute und sagen, wisst ihr, wie viele wir bekehrt haben? Das ist das Bild, das Paulus verwendet. Und sie rühmen sich dieser Vorhäute. So krass es auch klingt, Mann, das ist es aber. Sie rühmen sich nicht der Menschen, sondern sie haben etwas erreicht. Das Prinzip der Welt. Das Prinzip der Welt. Das ist letztendlich, und deswegen sage ich die katholische Kirche, und nicht nur die katholische Kirche. Glaubt ihr, ihnen geht um das Seelenheil? Warum tragen sie auch Purpur oder Scharlachrot? Macht. Wisst ihr, wer der größte Unternehmer und Landbesitzer Deutschlands ist? Wie viel Land, Häuser, Angestellte, was für Geld da bewegt wird. Wahnsinn. Wenn Entscheidungen getroffen werden, werden sie geistlich getroffen? Wir werden bei uns Entscheidungen getroffen. Geistlich? Oder spielt auf einmal wieder Geld eine Rolle? Wie viele christliche Werke kenne ich und höre ich, wo es darum geht, selbst zu bereichern? Das geht nicht. Welt. Diese Frau repräsentiert etwas, sie verspricht dir etwas und das ist sehr verlockend. Glaub mir, und jetzt sage ich es nochmal bewusst, und wenn wir meinen, schon mal an diesem Punkt, damit haben wir kein Problem, dann belügen wir uns selbst. Es ist nicht ohne Grund, es ist verlockend. Ganz ehrlich, wenn jemand zu mir kommt und mir schmeichelt und sagt, hey, du bist der schönste Mann, ich hätte dich so gerne. Ich bin zwar verheiratet, aber glaubst du, das Fleisch würde sagen, hey, was machst du hier? Ja, danke schön, ja, aber weißt du, hier und ding, ding, ding. Wenn wir behaupten würden, dass wenn Frauen und Männer auf bestimmte Dinge einfach nicht reagieren, dann betrügen wir uns selbst. Das geschieht. Das passiert. Und da müssen wir nicht aus allen Wolken fallen. Das ist Fleisch. Begierde des Fleisches. Wenn wir meinen, dass wir bestimmte Dinge sehen und sagen, oh, gefällt mir gar nicht. Ich sage ehrlich, ich habe bestimmte Dinge, die gucke ich an und die gefallen mir richtig gut. So, mein Sohn und ich teilen die gleiche Leidenschaft. Oder ich habe ihn dazu gebracht, ich weiß nicht. Wir sehen ein Auto und denken, boah, stabil. Ja. Ein schöner M3. Da sage ich nicht, oh. Sage ich nicht. Ich denke die Dinge, ich sage, hey, dieses Modell ist schöner wie das andere. Ja? Heute, jetzt, die neuen, taugen nichts. Ja, alle Männer, ja. Ja, genau. Ich verstehe das. Liebe Geschwister, das heißt nicht, dass wir nichts Schönes lieben dürfen oder können. Das heißt nicht, Gott hat uns so gemacht, dass wir Dinge, dass wir nach dem Schönen trachten. Wer hat das gemacht? Gott. Wer hat die Schönheit gemacht? Er. Der hat ja nicht ohne Grund eine schöne Frau geschaffen. Ja, hat er gemacht. Er hatte diese Dinge in uns hineingelegt, dass wir nach Dingen verlangen haben. Als die Frau, heißt es, und der Teufel sagte, guck, du darfst nicht von dem Baum essen, richtig? Und dann sah sie, er ist begehrenswert. Sie sah. Und gut zur Nahrung, Fleisch. Und macht mich klug, Hochmut. Das sind die drei Sünden. So, jetzt, aber dann wird uns beschrieben, wie Gott den Garten gemacht hat. Und Gott schuf allerlei Bäume. Alle begehrenswert, steht da. Gott hat sie begehrenswert gemacht. Die sind begehrenswert. Hallo, guckt euch mal so eine Banane an. Schaut euch mal das, was Gott gemacht hat. Es ist gut, oder? Und schmeckt gut. Das ist nicht der Punkt. Deswegen, was macht aber der Teufel? Er verdreht all das. Er sagt, du brauchst das und nicht du brauchst Gott. Du brauchst den M3, sonst kannst du nicht glücklich sein. Du brauchst dieses iPhone, sonst kannst du nicht leben. Du brauchst diese Befriedigung, du brauchst die Sexualität, du brauchst das Trinken, du brauchst das Geld, du brauchst es. Das ist dein Leben. Hast du das Leben nicht? Bist du nichts? Kannst du nichts? Das ist die Verführung. Mit Paulus Worten, der Herr hat es gegeben, der hat es genommen. Das ist Hiob, Entschuldigung. Mit Paulus Worten. Das Prinzip ist das gleiche. Mit Paulus Worten, ich habe gelernt, mit viel und mit wenig umzugehen. Das wollte ich ja nicht sagen, aber das erste war auch gut. Ja. Der Herr hat es gegeben, hat es genommen. Ich weiß es, woher es kommt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Das heißt, ich hänge mein Leben nicht an diese Dinge. Das heißt nicht, dass ich diese Dinge verteufel und sage, ich darf kein Auto haben, auch schon gar nicht ein schönes, muss immer so ein Schrottauto fahren. Oh, bist schon gut. Ja, also Schwarz-Weiß-Fernseher, noch Röhre am besten. Ich darf das nicht, ich darf das. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Welt sagt, das ist dein Leben. Das ist dein Glück. Das ist deine Befriedigung. Was ist, wenn Gott sagt, kein Sex mehr? Da fallen viele vom Glauben ab. So einen Gott will ich nicht haben. Gell? Was, wenn Gott sagt, kein Haus mehr? Kein Geld mehr? Keine Gesundheit mehr? Keine Schönheit mehr? Mehr von der Schwerkraft? Was ist, wenn Gott das sagt? Ja, manche verstehen. Ja. Was machen wir dann? Wenn wir dann anfangen, an Gott zu hadern, wenn wir anfangen zu sagen, so einen Gott will ich nicht haben, und was ist das für ein Gott, dann merken wir, unser Herz hängt an diesen Dingen der Welt, an dem, was Gott gemacht hat. Und nicht Gott ist unser Zentrum, nicht er ist meine Befriedigung, nicht er ist das alles, was ich brauche. Kann Gott das uns alles geben? Natürlich. Dürfen wir es genießen? Dürfen wir. Wie gut ist das denn? Wir sind keine Essener in der Wüste, wir sind keine Sekte, die dann sich abschirmt und nie ein Auto sehen darf und immer nur auf Pferden reiten muss. Und das ist nicht das. Wir können all diese Dinge haben, aber wir hängen unser Herz nicht an diese Dinge. Wenn der Herr es nimmt, dann geben wir es ihm. Wir hängen am Herrn. Versteht ihr den Unterschied? Die Welt aber verkauft und sagt, du brauchst es. Und dann sagt sie, du musst es dir holen. Und wenn du es dir nicht holst, wird es dir keiner geben. Kämpfe dafür. Du bist wer. Du hast einen Anspruch darauf. Und dann, ja, stimmt. Da muss ich ja dafür kämpfen. Und dann beginnt man zu kämpfen, gell? Ich habe doch auch Gefühle. Ich habe doch auch Bedürfnisse. Wirklich? Ja, habe ich. Aber wer stellt sie mir? Was ist wichtiger? Versteht ihr? Nochmal, ich habe viele Bedürfnisse und sehr viele Gefühle. Und ich sage nicht, dass die alle falsch sind oder nicht da sind oder nicht notwendig sind. Aber ich stelle mein Vertrauen, mein Glauben und meine Entscheidung, Gott mehr zu lieben als diese Dinge. Gott mehr zu lieben. Und ich rede nicht von einer Liebe der Gefühle. Ich rede von einer Liebe des Willens, des Verstandes und der Tat. Ich rede von dieser Liebe. Ich entscheide mich, Gott mehr zu lieben als diese Dinge. Mehr. Ich liebe diese Dinge auch, aber ich liebe Gott mehr. Das heißt, ich entscheide mich und dann tue ich, und was er von mir möchte. Ich handle danach. Das ist eine andere Dimension. Das ist, von der reden wir von der göttlichen Liebe. Aber hier reden wir von einer Liebe zu der Welt und eine Art von, und die Welt präsentiert sich in einer Art und Weise, die sehr verlockend ist. Sehr schön daherkommt. Versteht ihr, es ist so, da ist jemand da, der ist erfolgreich. Und alle sehen ihn und denken, guck mal, was für ein Auto der fährt. Schau mal, was für Uhren der trägt. Schau mal, was für Klamotten. Schau mal, seine und ihre schöne Haut. Die Haare, die Zähne. Und wem eifern die Menschen nach? Wem eifern alle Jugendlichen nach? Wie wollen sie werden? Wie die? Warum? Ja, weil sie so aussehen. Neulich, wenn ich so meinen Lauf mache, gucke ich eine Doku. Wie immer. Jetzt ist die Zeit vorbei. Und dann hab ich eine Reportage über eine Influencerin gesehen. Die kam aus Brasilien. Und über Model, bla bla bla, hat sie da, und hat dann angefangen, online so ein Leben zu präsentieren, dass sie reich, erfolgreich, berühmt und so weiter ist, obwohl das in Realität nicht war. Hier sind scharenweise Frauen hinterhergelaufen. Sie hat sie dazu gebracht, ihr Studium, ihr Beruf, Familien, alles zu verlassen, zu ihr zu ziehen, in die Wohnung und ihr einfach für ohne Geld zu dienen. Katzenklo sauber zu machen, zu kochen. Sie mussten sogar Tag und Nacht bei ihr sein, weil sie dann nicht schlafen konnte, mussten sie und so weiter. Und sie hat sie so dazu getrieben, weil sie aber eigentlich nicht wirklich reich war, hat sie dann zur Prostitution gezwungen. Wie kommt das? Wie kommt so eine Verbindung? Sie hat ihnen etwas verkauft, was sie sein können. Sie sagen, so wollen wir auch werden. So erfolgreich, so schön, so eine Figur. Die Taschen, die Kleider, mit diesen Menschen, mit den Promis abgeben, das wollen wir auch. Dann sagt sie, kommt, ich bring's euch bei. Ich zeige, dann hat sie Kurse angeboten. Lange Rede, kurzer Sinn, sitzt jetzt übrigens im Gefängnis. Ist verhaftet worden. Menschenhandel, Betrug. So. Warum fallen Menschen drauf ein? Sie sehen etwas, was der Realität nicht entspricht. Dieses verspricht ihnen etwas zu bekommen, was in Wahrheit sie nicht das gibt. Sie bietet ihn an und eine Befriedigung, die letztendlich aber nicht kommt. Was glaubt ihr? Wer hat sie angezeigt? Diese Frauen, die es geschafft haben. Jetzt schaut mal, diese Frau reitet das Tier. Die Könige treiben Unzucht mit ihr. Was sie denken, was? Die wird ihnen das alles geben. Reichtum, Erfolg, Ansehen, Macht. Und am Ende merken sie, die Demokratie, für die wir so kämpfen und als das höchste Gut halten, hat uns das nicht gebracht. Der Kommunismus, von dem wir dachten, dass wir alles sind, hat uns nicht gebracht. Wer zerstört das? Die Könige zerstören diese Welt. Die merken, das ist Lüge. Das sind Prinzipien, die dahinter stecken. Da brauchen wir nicht einzelne Personen, Reiche und identifizieren, Könige zählen. Der Punkt ist, diese Reiche gab es, oder? Bestimmte Reiche existieren noch gar nicht, aber sie werden kommen. Und wenn sie kommen, wisst ihr, was mit denen passieren wird? Sie werden bleiben, aber die gehen ins Verderben. Sie werden nicht bleiben. weil das System nicht funktioniert. Sie werden alle aufwachen und sagen, oh Mann, so schnell, wie an einem Tag, nein, wie eine Stunde, alles vorbei. Die Befriedigung, vorbei. Nichts von dem bekommen, was sie erhofft haben, ihr Leben verändern und bis in die Ende der Tage auf einer einsamen Insel, nicht einsamen, aber einer schönen Insel, da Cocktails schlürfen, die landen im Gefängnis. Es ist Betrug, es ist Vortäuschung, es ist Illusion. Kennt ihr so ein paar Märchen, gell? Es gibt so ein paar Märchen, das ist immer anders, als es scheint. Man guckt etwas an und dann auf einmal dahinter verbirgt sich etwas anderes. Boah, großes Erwachen. Das ist das, wo Welt, in der leben wir. Es sieht anders aus. Pompös, reich, erfolgreich, verspricht das Leben, verspricht Glücklichkeit, verspricht Gesundheit, alles verspricht, hey, tut das nicht, stattdessen tut das. Hey, wenn ihr das, hey, wenn ihr. Was, du machst es immer noch so? Wie dumm kannst du sein? Stattdessen mach doch das. Jeder bietet dir etwas an, oder? In unserer Zeit extrem, durch die Medien, durch die ganzen, wie heißen diese Plattformen, Social Media, jeder prostituiert sich da, jeder. Und wie macht er das? Er bietet dir das an, was du anscheinend nicht hast. Aber letztendlich geht es nur um, und bitte ein Like hinterlassen. Und bitte eine Glocke hinterlassen. Warum? Die kriegen Geld dafür. Glaubst du, die haben Interesse an deiner Gesundheit? So funktioniert... Ehrlich, erzähle ich euch was Neues. Ich bin da in der Mondlieb gefühlt, was das ganz anbelangt. Aber so funktioniert die Welt. Und dann schaut man und denkt, oh, mach ein Beispiel. Gucke ich so ein Video und sehe, wie so eine Frau innerhalb von ein paar Sekunden ein Fliegennetz zusammenbaut. Zack, 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 ding, 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 dann denke ich, oh, wie schön ist das denn? Weil ich habe so viele Fenster und ich will nicht Mücken. Also denke ich, wenn das so einfach ist, weil ich kenne das mit Klepp und bla und Stunden mache ich dann im Fenster rum und dann wieder ein Loch und nervig. Da gucke ich das mir an, denke, ja, das ist ja praktisch. Von einer sogar bekannten Firma. Kannte ich schon sogar. Denke ich, ja, kaufe ich mir an. Voll der Hurubabel. Ich verfallen gewesen. Also bestelle ich es mir. Kaufe ich, sage ich zu meiner Tochter Melissa, ich habe was Cooles gekauft, weil ich sage, Papa, ich brauche Fliegennetz. Ja, okay. Dann bin ich zu ihr ins Zimmer und sage, okay, bauen wir auf, es geht schnell. Ich saß da Stunden da, habe das Ding aufgebaut. Wir haben mit Lieder gesungen, was weiß ich nicht, alles. Und dann sage ich, Melissa, das tut mir leid, aber ich habe das gesehen, das ging so schnell. Hey, sie hat mich so ausgelacht. Also ausgelacht, ich sage, Papa, langsam musst du verstehen, es ist nicht echt, was du da siehst. Seitdem zieht sie mich damit auch immer wieder auf. Und sage, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich habe gesagt, in ein paar Sekunden war das Ding aufgebaut, sagte Papa, das ist nicht echt. Machen wir eine erste Lektion. Es ist nicht so. Ich dachte, zack, 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 saß ich da Stunden, bis ich das Ding da gebaut habe. Es ist nicht so. Heute überlege ich zweimal, ob ich es kaufe, ob ich es glaube. Mittlerweile tatsächlich. So funktioniert die Welt von Anfang an. Seitdem, dass Satan, die alte Schlange, in den Garten Eden gelassen wurde, sollte Gott, und dann beginnt er. Weißt du, was begehrenswert? Das ist begehrenswert. Schau genau hin. Du, das ist so gut. Du, das brauchst du. Da bist du selbst wer. Mehr brauchst du Gott nicht. Da kannst du dein eigenes Leben leben. Das begann da. Das ist diese alte Schlange. Und die wurde zu einem Drachen. Und einem roten Drachen. Wisst ihr, warum rot? Nicht nur, weil es das Blut von vielen gekostet hat, Menschen, weil das sündig verdorben ist. Sie hat in all diesem verführt und dieses System aufgebaut, das auf Lüge basiert, was auf Schein basiert, was aber nicht echt ist, was irgendwann mal sich als das entpuppt, was es ist, nämlich Tod. Geht mit mir am Ende von heute in Sprüche. Das Wort Gottes hat uns darauf vorbereitet, von Anfang an, um dieses zu verstehen, oder andersrum, wenn wir die Schrift kennen und in die Sprache des Alten Testament kennen, dann verstehen wir auch die Offenbarung und brauchen dann nicht rumspekulieren und die Zeiten darum zu deuten und Königen Namen geben zu wollen. Sprüche, ich habe es auch gleich, Kapitel 5 zum Beispiel. Ich gebe euch ein, zwei Beispiele. Nur nebenbei, ganz, ganz kurz, da sind wir noch nicht im AT-Bibelkunde, das machen wir, wenn wir fertig, Offenbarung fertig haben. Dann gehen wir dann wieder ins Alte Testament. Aber bei Sprüche, es sind ja die Sprüche Salomos, richtig? Im Gegensatz zu der landläufigen Meinung, dass Salomo hier seinen Söhnen einen Rat gibt. Also Salomo, der Weise, schreibt an die Söhne und sagt, ihr Söhne, hört mir zu. Glaub mir, einer war disqualifiziert, um das zu schreiben, Salomo. Ja? So, der sagt nicht, hey, geht nicht zu einer Frau hin und so. Da hat er sich disqualifiziert. Es ist vielmehr so, dass in Sprüche es um Christus geht und nicht um Salomo. Erste Überraschung. Zweitens, um das Evangelium geht und nicht einfach um praktische Tipps. Es ist so, dass hier Christus zum Salomo spricht. Die Weisheit zu Salomo und sagt, mein Sohn, hör mir zu. Am Ende hat wer das letzte Wort? Nicht Salomo, sondern die Frau. Was Salomo sehr stark disqualifiziert ist, auch deklariert. Nee. Stufe tiefer stellt. Ja, das ist das Wort. Wieder so ein Versuch, schlau zu wirken. Degradiert. Dankeschön. Wir müssen nur zusammenarbeiten. Degradiert, genau. Also jetzt liest man mit mir Kapitel 5 und versucht aus dieser Perspektive es zu lesen. Mein Sohn, horche auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr, dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf den Scheol halten ihre Schritte zu, damit du auf dem Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst sind unstetig ihre Bahnen und du erkennst es nicht. Hier wird eine Frau beschrieben. Was für eine Frau? Eine hurische Frau. Eine Prostituierte. Und die Warnung ist, höre nicht auf sie. Es ist verführerisch, es ist glatt wie Öl, das klingt alles so richtig. Die verspricht dir den Himmel auf Erden, die verspricht dir alles. Aber letztendlich hat es nur einen Grund und ein Ziel. Es geht in den Tod. Und jetzt guck mal, im Kontext dessen, was wir betrachten, wir können diese Sprüche lesen und denken natürlich automatisch, okay, ich darf nicht zu Prostituierten gehen oder kein, das dürfte übrigens auch nicht, aber das ist nicht das Thema. Hier werden wir vorbereitet für ein Prinzip. Verständnis, was Sünde ist, was Welt ist, was Verführung ist und wozu es uns leitet. Aber damit wir verstehen, dass es verlockend ist. Jeder kennt die Verlockung, oder? Ich weiß nicht, ob es so geht, euch so geht, wie es mir geht. Wie lange konnte ich ohne bestimmte Dinge leben, weil ich sie nicht gesehen habe? Und ich empfand nie einen Mangel. Dann habe ich die Dinge gesehen und auf einmal empfand ich den größten Mangel und dachte, ich bin der unglücklichste Mensch der Welt. Jetzt habe ich jahrelang das nicht gehabt. Aber jahrelang habe ich es nicht gebraucht. Warum? Weil ich es nicht gesehen habe. In dem Moment, wo ich sehe, entsteht Begierde in mir. Denn dafür ist mein Herz anfällig. Und wisst ihr, was der Satan macht? Genau das, Bilder schaffen. Er kann keine Herzen lenken, kann übrigens nicht überall sein, ist nicht allwissend, total gegenwärtig. Er kann nicht in dein Herzen und dein Denken, was er machen kann. Er schafft eine Welt, in der du permanent ausgesetzt bist, den Reizen. Für das Fleisch, für die Augen und für deinen Hochmut. Das ist, was er macht. Er schafft so eine Welt. Wenn wir denken, der Satan, oh, jetzt bin ich von Satan verführt, gell? Jetzt sitze ich da und habe so böse Gedanken. Oh, Satan, geh weg. Im Namen Jesu befehle ich dir. Abgesehen davon, was denkst du, dass der Satan gerade an dir Interesse hat? Das ist hochmütig schon mal. Weil der ist nicht allgegenwärtig. Und wenn du denkst, dass er ausgerechnet Heubach hier ist für dich, dann musst du schon wichtig sein für ihn. Ich halte mich nicht für so richtig. Zweite. Er ist nicht allwissend, er ist nicht allgegenwärtig, er ist ein Geschöpf, er ist nicht Gott. Also, er aber macht das, was Gott durch seinen Geist macht. Er imitiert alles. Also weiß er, ich muss ihr Herz nur ansprechen. Also schafft er, wie gesagt, eine Welt, die darauf anspringt, weil er das Herz der Menschen kennt. Wenn du versucht wirst, von wem wirst du versucht? Vom Satan? Von deinem Herzen, von der Begierde. Das ist so eine Ausrede, oh, ich werde gerade versucht von dem und dem. Gesteh es dir ein, das ist dein Fleisch. Das bist du. Woher kommt das Böse? Aus dem? Des Menschen. Darf ich ganz kurz vorgreifen? Schon euch ein Bombele geben. Wenn wir dann in Offenbarung 20 kommen, werden wir darüber reden, dass der Satan gebunden ist. Für 1000 Jahre. Und dann sagen manche, und ich sage, ja, das ist, da leben wir. Und dann sagen sie, nee, können wir das nicht sein, weil guck mal, die Welt, das Böse. Wie kann Satan gebunden sein, wenn so viel Böses in dieser Welt passiert, gell? Wie kann Satan gebunden sein, wenn ich noch sündige? Wo liegt das Problem? Weil sie denken, das Böse ist wegen Satan da. Das Böse ist wegen des Herzens der Menschen da. Steht irgendwo, dass die Menschen gebunden sind. Dass ihre Herzen rein sind. Der Satan schafft nur eine Welt, in der das zum Vorschein kommt. Aber das Böse kommt aus den Menschen. Wenn Menschen böse sind. Warum sind sie böse? Weil sie böse sind. Nicht wegen Satan. Man kann alles ihm in die Schuhe schieben. Machen viele. Übernehmen nicht die Verantwortung für Schuld und Sünde. Darum übrigens wird ihnen nicht geholfen. Denn solange wir hochmütig sind, und darin besteht der Hochmut, ich bin nicht schuld. Der Satan schuld, dann übrigens dann alles andere schuld, nur ich nicht schuld. Erziehung, Umfeld, alles ist schuld, ich nicht. Da wird uns nicht geholfen werden. Weil nur der dich demütigt, dem gibt Gott Gnade. Und demütigt tut sich der, der sagt, ich bin in Sünde geboren. Von Mutterlein an bin ich schuldig. Hab Begierden, hab Probleme. Ich bin's. Nicht meine Frau, nicht mein Mann, nicht meine Kinder, nicht meine Arbeit. Ich bin das Problem. Sagt Gott, so einen Menschen suche ich. Das ist ein Mann, eine Frau nach meinem Herzen. Nicht die anderen. Aber wir verstehen, was aber die Welt ist. Es ist eine Frau wie in Sprüche 5. Geht mit mir Kapitel 7 noch kurz. Auch hier wird etwas gesprochen, ich nur ein, zwei Verse anlesen, das genügt, die Zeit ist rum, Kapitel 7, lest mal jetzt wieder Vers 4. Meine Schwester bist du und Verwandte nenne die Einsicht, dass sie dich bewahre vor der fremden Frau. Also hier ist auch die Warnung, pass auf die fremde Frau. Warum? Vers 10, da siehe, eine Frau kommt, ihm entgegen, im Hurenkleid und mit verstecktem Plan im Herzen. Das Bild wieder das Gleiche. Da ist jemand da, es kommt verführerisch. Hurenkleid bedeutet sehr kostbar, sehr verführerisch, weckt in mir Begierden. So. Und das, aber sie kommt und bietet dir etwas an, aber sie hat einen Plan im Herzen. Und dieser Plan ist nichts Gutes für dich. Lest mir mit mir Vers 10. Sie spricht, diese Frau, zu Heilsopfern war ich verpflichtet. Heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgezogen, dir entgegen, um dein Gesicht zu sehen. Und ich habe dich gefunden. Woo! 15. Hey, nur, dich habe ich gesucht, richtig? Ihr seid ein bisschen durcheinander gerade? Ah, das war das Problem. Ja, das ist immer eine andere Schuld. Ihr Lieben, ich nehme die Schuld auf mich. So sehr liebe ich euch. Jetzt lesen wir mit Vers 18. Komm, wir wollen an Liebe uns berauschen. Bis zum Morgen wollen wir schwelgen in Liebkosungen. Danke. Wow. Welcher Mann sagt, nee, blöd. Wollen wir nicht. Also die verspricht ihm, versteht ihr, was ich meine? Nicht einfach kurz, ich gebe dir alles, was du willst. Ich werde all deine Wünsche erfüllen. Schwer Nein zu sagen. Im Fleisch. Jetzt Vers 21. Sie verleitet ihn durch ihr vieles Überreden. Mit ihren glatten Lippen reißt sie ihn fort. Vers 22. Er folgt ihr augenblicklich. Augenblicklich, sofort. Die hat ihn. So wie ein Stier zur Schlachtung geht. Okay? Er denkt, er geht hin und wird jetzt gleich das Beste erleben, was er je hatte. Aber er geht zur Schlachtung. Wie die Fessel hüpft der Hirsch. Also in die Falle. Die Falle schnappt zu. Bis ein Pfeil die Leber ihm zerreißt. Wie ein Vogel sich ins Fangnetz stürzt und nicht weiß, dass es um sein Leben geht. Der hat keine Ahnung. Versteht ihr? Das Bild ist das gleiche. Da wird eine Falle ausgelegt und die ist verlockend. Sie bietet Nahrung, sie bietet alles Mögliche an. Die Befriedigung deiner jetzigen Wünsche. Dahinter steckt aber ein Plan. Die Falle soll zuschnappen und umbringen. Das ist Welt. Das ist die Hure Babel. Denn das ist nicht eine Stadt. Es ist nicht eine Frau. Es ist auch nicht Israel. Es ist ein Prinzip, das wir von Anfang an der Bibel haben. Beginnt im Garten Eden. Und dann entfaltet es sich in der Linie des, wer weiß es noch? Kain. Der Erbauer erster Staat. Und dann, also erster Linie dann. Und dann wird die erste Stadt gebaut und da finden wir all diese Instrumente, die Kostbarkeiten, Erze. Das alles, was wir bei der Hure Babel gelesen haben, da lesen wir in der Bibel, da wird eine Welt aufgebaut, eine gottfeindliche Welt, aus der Linie des Nachkommens des Satans und nicht Gottes. Und dann kommen wir zum Babel. Ich habe versucht, letztes Mal ganz mit groben Schritten euch zu zeigen. Das ist Babel. Da geht es nicht um einen Turm. Es geht um einen Geist. Es geht um eine Gesinnung. Wenn wir uns zusammentun, werden wir reich. Wir bauen eine Stadt, wir bauen einen Turm, all diese. Es geht um ein Prinzip. Und dieses Prinzip verspricht dir Reichtum, Stabilität, Sicherheit. Hey, wir können uns gegenseitig beschützen, wir können uns versorgen, wir bauen was zusammen, Ressourcen zusammenlegen, eine Währung, eine Grenze, all das. Versteht ihr? Genießt ihr es, in ein anderes Land zu fahren und nicht permanent die Währung zu wechseln? Genießt ihr nicht, nach Kroatien zu fahren und an der Grenze jetzt mittlerweile nicht mehr zu stehen? Ich genieße es. Versteht ihr? Ist es verführerisch? Ja. Ist es teuflisch? Ja. Das, was wir sagen, wow, voll gut, Wohlstand, Zölle fallen weg, wir können uns Dinge leisten. Jetzt hört doch die Welt hin, jetzt schreien sie wieder, Zölle werden erhoben, bla bla bla, es wird alles teuer, Inflation. An was denken wir? Oh Mann, weniger Geld, können wir uns weniger leisten. Das Auto können wir nicht mehr so gut finanzieren wie früher, das Haus nicht mehr so gut finanzieren wie früher, können wir ein Haus nicht verkaufen so gut wie früher. Um was dreht sich bei uns? Money, money, money. Kein Funny. Versteht ihr? Das ist aber Welt. Wie gehen wir damit um? Glaubt ihr, wir sind nicht versucht? Wir sind nicht verführt? Versteht ihr, warum Johannes sich verwundert? Seine Verwunderung. Hä? Wie kann das alles schlecht sein? Sicherheit, Schutz. Weil das in den Tod führt. Weil das gegen Gott ist. Der richtige Umgang, ich sprach schon darüber, nicht, dass ihr nach Hause denkt und sagt, okay, alles verkaufen und all das, nichts mehr schön finden. Deswegen musste ich schon vorher kurz was sagen. Es geht um unser Herz. Wen liebst du mehr? Und wenn du das sagst, ich liebe Gott mehr, du wirst aus dieser Tür herausgehen und wirst von Gott geprüft werden. Schneller als du denkst. du kannst es behaupten. Und es kann sein, dann wird er das in Frage stellen und das in Frage stellen und dann wirst du auf einmal nach Hause kommen und sagen, aber ich hätte jetzt gern das. Und es geht nicht. Und dann, wie reagierst du? Es wird schnell geprüft werden. Und hoffe als echt erwiesen. Ich hoffe, bete dafür. So, einen groben Einblick, einen groben Überblick und hoffe auch das Gespür, von was wir überhaupt hier reden. Und ich denke und ich hoffe, dass, dass jetzt schon dieser Puzzleteil nicht mehr kompliziert ist. Du sitzt so da. Dass es jetzt schon in vieler Weise viele Dinge entschärft. Ich weiß, bestimmte Aussagen, bestimmte Formulierungen, aber wenn wir das Prinzip verstehen und um was es geht, ich denke, dann wird es einfacher sein, diesen Abschnitt zu lesen und zu verstehen. Und ich hoffe, wenn ihr zu Hause die Hausaufgabe macht und das im Hinterkopf habt, dann werdet ihr viel Gewinn haben und werdet kommen und mich belehren und mir erklären, um was es hier geht. Das wäre schön. Also ermutige ich euch zum Lesen, zum Eigenstudium. Dann treffen wir uns in einem Monat, das letzte Mal in 2024. Aber nur in 2024, weil 2025 geht ja gleich weiter. Und dann werden wir uns dem vertiefen und gehen Vers für Vers durch und ergänzen das noch, was nicht klar ist. Ja? Ich möchte beten und dir vom Herzen Danke sagen, Jesus, für dieses herrliche Buch, für diesen herrlichen Abschnitt, wichtigen Puzzle in unserem geistlichen Leben, dass wir die Dinge einordnen und verstehen. Herr, segne beim Nachdenken, segne beim Reflektieren und vor allem segne uns beim Anwenden im richtigen Umgang in dieser Welt. Herr, wir sind in dieser Welt und wir leben in dieser Welt und wir danken dir für all das Gute. Ich danke dir für den Reichtum, für das Essen heute hier. Das war lecker, es sah nicht nur gut aus, es schmeckt gut. Jesus, für die Tische, die Stühle, das Licht, für alles, was wir haben, das ist Überfluss, das ist Reichtum. Und ich weiß, dass es von dir ist und ich danke dir dafür. Und trotzdem wollen wir es nicht für selbstverständlich halten, auch unser Herzen nicht dranhängen. Das heißt, wenn wir irgendwo in einer Höhle sitzen würden, Herr Jesus, du bist uns genug und darum geht's, um dich geht's. Ja, wir haben dich, somit haben wir den König der Könige, Herrn der Herren. Wir haben eine herrliche Perspektive, wir haben ein Hochzeitsmahl vor uns. Herr, darauf dürfen wir uns freuen, auf die ewige Gemeinschaft mit dir, fern von all dem Bösen, fern von all Versuchungen, fern von all dem Leid und Sünde. Es gibt keinen besseren Ort als dort, nämlich bei dir. So richte uns darauf aus, führe uns zu dir, festige uns in unserem Glauben. Herr, und lass uns bewährt sein, Herr, bewährt sein in unserem Glauben. Ich befehle uns dir und deiner Gnade und deinem Wort an. Amen. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause. Danke, dass ihr da wart. Kommt zahlreich wieder. Selbst wenn wir die Kisten auf den Boden legen und ihr dann da sitzt. Aber kommt bitte, bleibt nicht fern.